Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Silke Wildner. Sie ist Autorin und Mutter und hat sich sehr viel Gedanken gemacht um das Thema Märchen. Und gerade auch jetzt, so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie kriege ich schon auch Lust, so ein bisschen mehr Märchen wieder zu lesen. Und das Thema treibt mich eh schon länger um, weil ich, auch da weiß ich nicht, wie es euch geht, aber das werden wir gleich mit Silke besprechen. Einige Märchen, die man so als Kind quasi geschluckt hat oder einfach konsumiert hat, die passen irgendwie nicht mehr, vor allem bei der Frauenrolle, finde ich. Und das findet Silke auch. Und deswegen hat sie ja gesagt, ich schreibe was Neues. Ich erfinde Märchen neu oder schreibe sie um. Und da reden wir auch gleich über ihr neues Buch. Aber jetzt freue ich mich erstmal, Silke, dass wir Zeit gefunden haben, uns zu sprechen.
Ja, vielen lieben Dank, Nicole, für die Einladung. Und ich finde es auch ein märchenhaft schönes Thema für die Woche, für die Vorweihnachtszeit.
Definitiv. Sag mal bei dir, wann fing das, gab es einen Moment, wo du gedacht hast, mit den Märchen stimmt was nicht oder die passen für mich nicht mehr?
Also ich war ja ein totaler Märchen-Junkie als Kind. Ich erinnere mich noch unterm Weihnachtsbaum an das große Märchenbuch von meiner Oma mit wunderschönen Illustrationen drin. Das habe ich verschlungen. Auch als Teenie noch, es ist ja auch so, dass es in der Märchendeutung, da gibt es ja das berühmte Buch von Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, auch immer wieder auf die klassischen Märchen eingegangen wird und wie wirksam und wichtig sie für Kinder sind. Und ich habe einige Märchen in verschiedenen Lebensphasen gelesen, dann lange nicht mehr, dann wurde ich selber Mutter und wollte diesen Zauber der Märchen an meine Kinder weitergeben. Aber als ich dann das Märchenbuch, das ich tatsächlich noch habe, in die Hand nahm und das ein oder andere Märchen las, erstmal hat sich die Sprache irgendwie verändert und dann war ich sehr schockiert, was für ein Rollenbild mir da entgegensprang und auch meine Tochter guckte so ein bisschen zerknirscht, dass ich dachte, nee, hier stimmt was nicht. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich merkte, das Wort märchenhaft ist zwar so stark in der Sprache drin, ne, Märchenhochzeit, märchenhaft schön, aber ist das wirklich schön, was uns in den Märchen präsentiert wird?
Ich muss sagen, bei mir ist es so, dass ich oft denke, also man kann die Autoren ja nicht mehr fragen, warum sie sich die Geschichten so ausgedacht haben. Aber es ist halt so, was mich jetzt, ich habe zwei Töchter, oft wirklich stört ist, also die merken das ja noch gar nicht so in ihrem Alter, ne? Dann nimmt man die Prinzessin und dann die wird geheiratet oder ich sage das auch bewusst so, die wird geheiratet und ist auf dem Schloss. Aber die Frauen sind oft schwach und dumm und der Mann scheint so ganz oft so der Befreier zu sein und gibt ja auch da diese Sprüche sogar in verschiedenen auf verschiedenen Sprachen, ne? Dass man für seinen Prince Charming auf den wartet, ne? Das, wann kommt denn der Märchenprinz? Wann erlöst er mich? Wann holt er mich ab und so? Und vor allem finde ich das bei Schneewittchen, da habe ich mich schon so lange drüber geärgert. Ich habe mir dann auch so Interpretationsbücher gekauft, aber habe sie immer noch in meinem Regal und noch nicht gelesen. Also, dass sie krass da diesen Schlaf hat. Und man weiß ja auch am Anfang nicht, ist sie tot oder nicht, aber sie, sagen wir mal, sie liegt im Koma lange weg. Und der Erste, den sie sieht, den will sie ohne Kritik einfach sofort heiraten und reitet mit dem weg. Weißt du, was ist mit ihrem Vater, was ist mit dem Schloss, was ist mit den Zwergen? Also so, ich meine, das ist doch lächerlich, das würde keine Frau machen. Und das regt mich ja wirklich tierisch auf. Wie geht's dir bei Schneewittchen?
Also noch schlimmer finde ich ja Dornröschen. Da hat mich eine Freundin drauf aufmerksam gemacht. Also dieser Fluch wurde ja abgewandelt in 100 Jahre Schlafen. Und Dornröschen schläft 100 Jahre und ihre 100 Jahre sind kurz vor Ende, sonst wäre der Prinz ja nicht durch die Dornhecke durchgekommen. Ich meine, die vielen Prinzen, die da schon am Verwesen sind, zeigen, es ist nicht so easy. Ja, also die 100 Jahre müssen ziemlich durch gewesen sein, was ja auch durch ihr Erwachen dann ja auch gezeigt wird. Und nach den 100 Jahren hätte sie das Schloss gehabt. Nach den 100 Jahren hätte sie ihre Aufgabe erledigt gehabt und hätte ein freies Leben gehabt, hätte machen und tun können, was sie will. Nein, da kommt in der letzten Sekunde irgendeiner ungefragt in ihr Schlafzimmer, küsst sie einfach und er ist der Befreier. Er hat nicht viel getan und das Schloss ist weg. Und das ist etwas, was mich sehr aufregt, dass die Frauen in den Märchen kein Schloss besitzen dürfen.
Und ist es nicht bei Dornröschen auch so, dass das Blut der Spindel und so, dass es nochmal so eine andere Ebene hat, dass es eigentlich bedeutet, dass es was mit der Menstruation zu tun hat? Gibt es da nicht auch noch sowas?
Ja, also das ist das Faszinierende an den Märchen. Sie sind voll mit Symbolen. Ich liebe ja Symbolsprache, lass mich auch gerade zur Astrologin ausbilden und bin ja auch Designerin von meinem Ursprungsberuf her, Diplomdesignerin, und ich mag Symbole, Farben, Grundformen. Und da finden wir in den Märchen einen reichen Schatz. Und es ist so, dass diese Märchen, du hast gefragt, wer hat sie geschrieben, wo kommen sie her? Also die Gebrüder Grimm haben ja keine Märchen geschrieben, das muss man mal ganz klar dazu sagen, sondern sie haben Märchen gesammelt. Sie haben vor allem Frauen befragt nach Märchen, alte weise Frauen, Kräuterfrauen etc., pp. Hebammen vor allem auch, und haben Märchen eingesammelt, sie sozusagen, manchmal gibt es ja verschiedene Varianten eines Märchens, kategorisiert, zusammengefasst, ihnen einen Titel gegeben und als Buch veröffentlicht. Dadurch heißen die Grimms Märchenbücher. Aber eigentlich war es früher so, also die Märchen, die sind schon uralt. Ich glaube, ich meine, guck mal, was wir heute für eine Medienwelt haben. Und früher haben die Menschen einfach zusammengesessen, sich abends nach getaner Arbeit am Lagerfeuer irgendwie Geschichten erzählt. Und so sind diese Märchen entstanden und sie hatten durchaus auch eine magische Wirkung und auch heilsame Komponenten und alles, was, also es ist sehr viel im Patriarchat rausgestrichen worden. Ja, es ging um alles. Es ging darum, wie man ein gutes Leben führt, wie man gut als Mann und Frau in einer Ehe auch funktioniert, wie man wirklich glücklich wird im Leben. Und es wurde auf sehr viel, also es ist wirklich faszinierend. Also wenn man heute so ein Märchen schreiben würde im Stile der Brüder Grimm und das in einem Lektorat abgeben würde, die würden es niemals annehmen. Kein Verlag würde diese Märchen annehmen, weil die so viele, wie ich finde, Anschlussfehler haben. Ich komme ja auch ein bisschen aus der Filmbranche. Also da haut so viel nicht zusammen, wo ich sage, wieso merkt das keiner? Das ist doch totaler Schwachsinn. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, allein wenn man sich's versucht, bildlich vorzustellen. Und daran merkt man schon, dass es zwar sehr viel ursprüngliches, weises Wissen hat, was uns ja auch so magisch anzieht, aber eben die Form abgewandelt wurde. Und das macht es dann doch so ein bisschen fragwürdig.
Ich hatte mehrere Märchenbücher zu Hause, und als Kind, wenn man das oft vorgelesen bekommt, dann guckt man sich ja ganz oft diese Bilder an und hat auch so eine Beziehung zu den Bildern. Manche mag man ja mehr und manche nicht, ne? Und freut man sich dann auf die Seite und so weiter. Und ich hatte ein Märchenbuch, und ich weiß gar nicht, wie dieses Märchen heißt, vielleicht kennst du es. Jedenfalls geht es darum, dass ein Prinz eine Frau suchen muss, eine passende Frau. Mhm. Und der Vater denkt sich einen guten Trick aus, wie er die richtige Frau findet. Und zwar soll sie Kartoffeln schälen. Und die erste Frau, die kommt, die so weit gut passt, kriegt dann diesen Berg von Kartoffeln und soll ihn schälen und schält sie viel zu dick. Also sie schält quasi sparsam, ne, sondern so dicke Schalen mit, da sind ja noch Kartoffeln drin und so. Und dann sagen die, oh nee, das ist ja viel zu verschwenderisch. Auf gar keinen Fall kann sie die Frau nehmen. Dann kommt die nächste Kandidatin und sie macht es ganz hauchdünn, also quasi, da ist noch viel Schale an der Kartoffel, auch um Gottes Willen, wie kann die denn die so schälen? Und die dritte, die schält die Kartoffeln dann perfekt und die wird dann tatsächlich, darf dann Prinzessin werden. Und ich weiß noch, wie ich diese Bilder da sehe, wie diese Kartoffeln Schalen da gemalt sind und ich mir als Kind so gedacht habe, ja, guck, die mal, die schält die wirklich gut, und natürlich nicht hinterfragt habe damals, wie bescheuert sind die denn bitte schön, was ist das denn für ein Honk-Test in der heutigen Zeit, aber damals halt war das so, ne? Dann denke ich, haben auch einige Märchen so eine Erziehungshaltung gehabt, so ein bisschen was Didaktisches, wie werde ich eine gute Hausfrau oder so, oder was hast du dazu herausgefunden?
Also, was mich vor allem fasziniert hat, ist, dass wir immer auf dieses ähnliche Bild der Prinzessin stoßen. Ja, sie ist, du hast vorhin gesagt, sie ist ein bisschen dümmlich, das würde ich gar nicht sagen. Die kriegen manchmal krasse Aufgaben gestellt, die Prinzessin, wo sie wirklich, wo du denkst, wie soll das funktionieren? Aber sie schaffen es dann doch, irgendwie eine Lösung zu finden. Was ich häufig merke, ist, dass die Männer, also die Jungs, eher als Vollhonks teilweise dargestellt werden. Also die heißen auch der Dümmling zum Beispiel. Oder da gibt es das Märchen, wo der Vater seinen Nachfolger sucht, drei Söhne hat, also zwei, die ganz cool sind und einer, der halt total doof ist oder nicht intelligent. Und am Ende kriegt er so viel Hilfe wiederum von Frauen, von Kröten, von wo auch immer her, dass er am Ende dann sozusagen der Gewinner ist. Und ja, also ich bin wirklich sehr kritisch an der Stelle, wenn es heißt, genau dieser Dummling kommt nämlich dann, also er rettet dann auch noch den König, und dann kommt er mit dem Dummling bei seinem Königreich an und sagt, du kriegst mein ganzes Königreich und das Erste, was du siehst, gleich dazu. Und was sieht da die Prinzessin, wo ich denke, ach, ist noch eine Dreingabe, ja? Und dafür sollen wir auch noch dankbar sein, ja, dass wir den ganzen Kram da stemmen. Und was mich sehr fasziniert hat, ist, dass im Prinzip die wilde Weiblichkeit, die ja so ein Stück weit doch wieder Beachtung findet, aus den Märchen komplett verschwunden ist. Und es gibt ja auch noch das Thema mit dieser Stiefmutter. Ja, das Stiefmutter-Thema ist ja ganz häufig, dann ist sie neidisch auf die Jugend und auf die Schönheit von der Prinzessin und dann gibt's da auch noch einen Krawall um die Kerle, ja. Und diese Stiefmutter und auch die Hexe, das sind ja auch noch weibliche Figuren, die wir im Märchen haben. Und was mich, also wo ich das Buch von Bruno Bettelheim in der Hand hatte, also ich habe mich mit Hintergrundliteratur versorgt, ich hatte dieses und ich hatte noch ein sehr spirituelles Buch von einer Dr. Grit Ludwig geschrieben, die Kristallkugel, die das sehr spirituell und urweiblich ursprünglich gedeutet hat. Und was mich tatsächlich in dem Buch von Bettelheim, wo ich dachte, geht's noch, sagte er, dass diese alternden Frauen, ja, die Stiefmütter beispielsweise bei Schneewittchen, er wüsste gar nicht, warum die so ein Problem hätten und die sollen doch bitte aufhören, die jungen, hübschen Damen zu instruieren. Wo ich denke, ah, das ist ja spannend. Also du hast erstmal als Prinzessin keine Wahl, wirst irgendwie verschachert und wenn du da nicht dankbar bist und irgendwann anfängst, in deine weibliche Kraft zu kommen, dann hast du auch wieder ein Problem. Und die Hexen haben sowieso ein Problem, weil die sind verstoßen. Ja, also wir treffen hier auf verschiedene Typen Frau und ich finde mich bei keiner so richtig zu Hause.
Findest du denn, dass man das heutzutage Kindern sagen sollte oder sollte man denen die Märchen, die alten Versionen einfach so vorlesen und einfach lassen? Was ist da deine Haltung?
Also ich habe meiner Tochter, die ist jetzt, ist sie 11, aber als ich mit dem Märchenprojekt anfing, da war sie so 8, 9 Jahre alt und davor habe ich es ja auch schon mal probiert, es ist nicht auf Zuspruch gekommen. Also, was ich häufig merke, ist, manchmal sind sie ja sehr gewaltvoll, diese Märchen. Also, er wird getötet und, ne, da wird beim Schneewittchen, die soll mit dem Jäger da in den Wald und dann soll der die umbringen und so. Davor haben viele Eltern Angst und sagen, oh, so eine Gewaltfantasie will ich meinen Kindern noch gar nicht erst mitgeben. Das ist für Kinder, wie ich aber in der Literatur fand, gar nicht so schlimm. Also, wenn man mal sieht, wie Kinder so mit Playmobils oder Legos spielen oder Burgen bauen und die dann wieder zertrampeln, das ist dieses, das darf durchaus ein bisschen härter sein. Ja, das ist, Tod ist Tod und Leben ist Leben und das ist ein bisschen auch gewalttätig und das ist gar nicht so, sag ich mal, schlimm, wie wir es als Erwachsene vielleicht sehen würden. Aber diese Rolle der Mädchen ist wirklich nicht schön und das merkt man aber auch an den Kindern. Also ich habe meiner Tochter, wie gesagt, zum Beispiel Hänsel und Gretel vorgelesen und wenn man das liest, also Gretel ist ja nur am Weinen, die ist ja völlig hilflos. Und da dachte ich mir, warte mal, wenn jemand sofort eine richtig gute Idee hat, eine intuitive Idee, wir Frauen sind ja eher an der intuitiven Idee angeschlossen, dann wird das Gretel sein. Die wird nicht da stehen und heulen, bis ihr toller Bruder eine tolle Idee hat. Dachte ich mir so, das ist so ein abspenstig machen der weiblichen Qualitäten und so ein hilflos darstellen. Und wenn ich jetzt so einen kleinen Sprung in eine andere Welt machen darf, das ist mir auch bei diesen alten James-Bond-Filmen aufgefallen. Da ist das Bond-Girl ja irgendwie nur so das hübsche Beiwerk, bisschen dümmlich, aber total hübsch. Und der Kerl hat alles im Griff. Und dieses Frauenbild, das dürfen wir tatsächlich zur Seite legen. Und das ist auch das, wo meine Tochter Bauchschmerzen bekam, sagte, Mama, das gefällt mir nicht. Und dann habe ich wirklich angefangen, in dem alten Märchenbuch, das mir meine Oma geschenkt hat, sind wir mit einem Textmarker dran und wir haben das Märchen gelesen. Und ich habe gemeint, immer wenn du ein komisches Gefühl bekommst, streichen wir es an. Der halbe Text ist grün.
Cool, was für eine tolle Idee auch, ihr die Macht zu geben mit dem Stift quasi dann so, ne? Finde ich toll. Aber nochmal kurz zum James Bond gesprungen. Es gibt tatsächlich auch Untersuchungen in Filmen, also gerade so Actionfilme ist ja meistens der Held und die Frau als vielleicht als zweite Hauptrolle dazu, dass es sehr oft die Szene gibt, es ist eine Katastrophe plötzlich und es gibt diese Szene, die Frau dreht sich um zum Mann, was sollen wir tun? So, ja, und dann hat der Mann den Plan, aber in echt würde das so niemals laufen, weil die Frau hat direkt schon den Plan, so, ja, also das ist auch so ein falsches Bild, aber dadurch, dass man das immer sieht, schluckt man das halt auch unterbewusst und so ist es halt, ne? Okay, wir dürfen, also das haben wir festgestellt, aus die Frauen dürfen befreit werden und du hast ihnen eine Möglichkeit gegeben. An welches Märchen hast du dich als erstes dran gemacht quasi und hast gedacht, das geht so nicht und es muss anders?
Ja, das erste Märchen, das mich dann, nachdem ich das Märchenbuch mit Bauchschmerzen wieder weggelegt hatte, ist, also die Märchenwelt hat mich nicht losgelassen und ich merke auch ganz intuitiv, wenn mich gewisse Themen rufen und wenn mich ein Thema dreimal ruft und das in kürzester Zeit, dann merke ich, ich habe vielleicht gerade andere Pläne, aber ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Und das war bei der Schulaufführung, es müsste vor 2 Jahren im Sommer gewesen sein, in der Schule meiner Kinder wurde Schneewittchen und die 7 Zwerge aufgeführt. Und ich saß da schon ganz gebannt, weil ich dachte, okay, Märchen, ich merke ja schon, die Märchen klopfen irgendwie bei mir an, irgendwas kommt jetzt mit Märchen in mein Feld. Und als ich dann sah, dass Schneewittchen zum dritten Mal der bösen Stiefmutter die Tür öffnete, die sie ja schon beim ersten Mal umbringen wollte, ja, dachte ich mir, die kann sich noch so gut verkleiden, diese Stiefmutter. Wir Frauen merken das. Also wenn man mal Kinder bemerkt, auch wie intuitiv die reagieren, auch auf Menschen, die vielleicht ihnen freundlicher eingestellt sind oder nicht so freundlich eingestellt sind, das haben die sofort im Blick. Und kein Schneewittchen der Welt würde der böse Stiefmutter dreimal, die sie töten will, die Tür öffnen. No way. Und da saß ich da und ich habe echt überlegt, ob ich während dieses Schulaufführungsstücks rausgehe und meine Meinung kundtue. Ich habe da wirklich gesessen, mich irgendwo gezwickt, dass es nicht mehr so kopfmäßig wehtut. Und dann habe ich gewusst, nee, das Schneewittchen, das muss sterben.
Krass, stell dir mal vor, du hättest da so einen Skandal gemacht und so, das geht nicht, stopp hier, was ist das denn? Aber das hat die Kreativität, das hat dich gepiekt quasi, hat dich gezwickt und da hast du gesagt, das könnte anders gehen. Was ist denn dein, oder was ist dann da so, was ist dann aus deiner Kreativität quasi geworden? Was hast du, du hast dich dann ans Umschreiben, ans Schreiben, Neuschreiben gemacht und was war dir da besonders ein Anliegen?
Ich habe es mir erst gar nicht zugetraut, muss ich sagen, und wusste auch gar nicht, welche Form es später annehmen wird. Ich habe nur gemerkt, hier stimmt was nicht. Und dann bin ich wie so ein Detektiv erstmal durch den Ursprungstext gegangen, habe also mein Märchenbuch abfotografiert, habe es dann in einen Text transkribiert, hatte die Ursprungstexte erstmal da und fing dann an, erstmal logisch darüber, ne, so eine Art Konstrukt zu machen, es zu strukturieren, so wo ist ein Anschlussfehler, wo passt was nicht, was macht keinen Sinn, was ist ein dummes Rollenbild und so. Und mit meiner Tochter zusammen, weil wir ja diese ganzen grünen Markerstellen im Hänsel und Gretel hatten, haben wir überlegt, was stört uns an diesem Wort oder diesem Satz oder dieser Stimmung, die verbreitet wird, und was wäre im Prinzip unser heutiges Pendant, was wir gerne dafür sehen würden. Ja, also aus unbeholfen wurde selbstwirksam zum Beispiel oder aus weinen, nee, also bitte das ganze Heulen bitte raus, ja, und die Hilflosigkeit und auch, wir hatten so viele Worte nachher aufgeschrieben, dann habe ich erstmal versucht, das einfach nur zu tauschen, ne, also das, was uns nicht gefallen hat, gegen die Passagen zu tauschen, die uns gefallen haben, das hat aber auch nicht so richtig gut funktioniert, und dann merkte ich kann nicht nur wie so ein Chirurg versuchen, punktuell einzugreifen, sondern ich muss auch in die Wendung mit rein. Möchte aber kein neues Märchen schreiben. Also ich möchte nicht irgendein Märchen erfinden. Und habe dann auch da ganz mit meiner Tochter zusammen tatsächlich, haben wir immer wieder an der Stelle gestanden, so, und wie reden wir, und was machen wir jetzt hier? Wie geht's jetzt hier weiter? Und zum Beispiel haben wir auch den Froschkönig umgeschrieben. Und es gibt ja diese Szene, also es gibt ja verschiedene Versionen vom Froschkönig, aber in einem heißt es ja, dass man den Frosch küssen soll. Ne? Die Prinzessin küsst den Frosch und dann kommt da ein, es gibt ja den Spruch, ne, wie viele Frösche muss man küssen? Ne? Das kommt ja aus dem Märchen. Und ich wusste nicht, wie ich das umwandeln kann, aber ich wollte, wie gesagt, so viel vom Ursprünglichen drin lassen, wie geht. Und dann habe ich so überlegt, was würde meine Tochter tun? Wenn da jetzt ein Frosch sagt, irgendwie, küss mich, würde die den küssen? So ein ekelhaftes, glitschiges, hässliches, nerviges, egoistisches Viech, was ihr vorher voll auf den Sack gegangen ist und das noch in dem Zimmer, wo keiner guckt. Da habe ich gedacht, naja, okay, es gibt ja auch die Version, wo die Prinzessin den Frosch an die Wand schmeißt. Okay. Aber dachte ich mir, würde meine Tochter in ihrem wunderschönen Zimmer sich einen hässlichen Krötenfleck an die Wand holen? No way. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, ich so, was würdest du mit so einer Kröte machen? Sie so, schmeißen aus dem Fenster. Ich so, geile Idee. Und das ist dann auch der Plot geworden, dass beim Froschkönig, das ist das Märchen, was auch für Jungs super gut geeignet ist, aber in unserer Version, der von mir und meiner Tochter, weil der Frosch wird aus dem Fenster geschmissen. Das heißt, er kann nicht auf diese typisch weibliche Unterstützung bauen. Ja, ich meine, die Frage stellt sich ja auch, warum ist der Kerl ein Frosch? Also welche Hexe hat hier mal, Hexen sind ja transformative Kräfte. Da ist noch ein Hauch der ursprünglichen weiblichen Kraft drin in den Hexen. Man konnte sie nicht ganz aus den Märchen rausnehmen, weil sie für die Geschichte einfach wichtig sind, diese Transformationskräfte. Und sie stehen ja für die Frauen in der schwarzen Phase. Also die Farbe weiß, rot und schwarz ist ja auch was im Märchen sehr häufig vorkommt. Schneewittchen, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Und weiß steht eben für die Jungfräulichkeit, also das Kind, die kindliche Unschuld, die Naivität. Rot dann, du sagst es vorhin mit der Spindel, die blutige Phase, da wo wir auch wirklich dienen, Care-Arbeit, Kinder kriegen und so weiter, Schönheit, Sexualität gehört alles dazu. Und dann gibt es diese schwarze Phase mit der Hexe. Und das ist, finde ich, was in unserer Gesellschaft völlig missachtet wird, was für eine Macht eigentlich die weisen Frauen haben, die eben nicht mehr sich mit Naivität oder mit diesen ganzen Kindergedöns rumschlagen müssen. Und dann ist ja die Frage beim Froschkönig, warum hat diese weise Frau diesem Prinzen sozusagen in einen Frosch verwandelt? Das hat ja bestimmt einen Grund. Da kann nicht sein, dass eine andere Prinzessin kommt und ihn davon erlöst aus dieser Transformationsphase.
Das wäre mal ein interessanter Spin-off, ne? Was ist mit dem, wie ist der Prinz zum Frosch geworden? Aber ich habe noch mal eine Frage zu den Farben, weil das finde ich sehr interessant und höre ich jetzt von dir zum ersten Mal. Das heißt, schwarz wäre hier eine positive Farbe, also die bedeutet in dem Falle irgendwie weise, gelehrt, oder was bedeutet schwarz? Welche Symbole
hat sie? Schwarz ist ja, der Tod auch. Ne, aber Tod ist ja, wenn du auch Tarotkarten kennst, Tod ist jetzt ja nicht unbedingt, dass ich muss jetzt sterben, sondern es ist eine Wandlung, eine Transformation. Das ist heftig, das ist machtvoll. In der Astrologie hätten wir hier den Pluto oder auch die Lilith, den schwarzen Mond, als Vertreter, sowohl männlich als auch weiblicher Natur. Diese Urkraft, die verdrängt wurde, von der Lilith jetzt beispielsweise, die Lilith gehört aber in die Unterwelt. Also das ist durchaus heftig und es hat was mit diesem Stirb- und Werdeprozess zu tun. Also das merken wir Frauen vor allem, wenn es dann Richtung Menstruation, also Menopause geht, ja, wenn wir sozusagen in die schwarze Phase eintauchen. Das ist sozusagen in der Astrologie Haus 8, das ist die Transformation. Und da muss man wirklich überlegen, was von meinem alten Leben nehme ich jetzt noch mit? Was ist mir jetzt noch dienlich? Und auf was konzentriere ich mich jetzt? Und das ist dann eben auch dieser Weisheitsaspekt. Und ich finde es so schade, dass in unserer Gesellschaft, dass die alternde Frau nicht sichtbar ist. Wie gesagt, ich komme aus der Designbranche, suche häufiger auch mal Stockmaterial, also Bildmaterial mit Frauen in unserem Alter. Ich finde dann nur welche, die extrem jugendlich aussehen, aber graue Haare haben oder aber Omas sind. Und das ist etwas, wo ich auch viel mit Frauen spreche, die sozusagen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann überlegen, doch nochmal in die Berufstätigkeit oder ne, endlich mal in die eigene Macht, ins eigene Königreich überzuwechseln, die dann sagen, lohnt sich das überhaupt noch? Und dann gibt's Enkel und dann sehe ich dann die Frauen wieder in der Mutterrolle durch die Straßen gehen oder sie färben sich die Haare oder versuchen sich noch mit irgendwie Zwangsunterwäsche oder Schönheits-OPs irgendwie dem Jugendlichen oder der roten Phase anzunähern, weil es überhaupt kein Vorbild für diese schwarze Phase gibt. Und das finde ich jetzt mit dem Wissen sehr schade. Und das dürfen wir ändern.
Ich habe auch mal ein wirklich tolles Interview gehabt zum Thema Menopause und zum Thema, wie werden Frauen meistens in der Gesellschaft heute da eben gesehen, eben dann, und sie werden plötzlich unsichtbar. Und es gibt aber auch Gegenbeispiele, auch aus der Natur. Ich weiß nicht, erkennst du das mit den Walen? Nein. Bei Walen, das sind ja auch, wie heißt es, Mammals, also das sind auch wir sind, was für Tiere sind wir noch? Mir fällt gerade das deutsche Wort
nicht
ein. Säugetiere, die Wale. Und wenn Wale, weil die auch ja alt werden, auch kommen in die Menopause, werden automatisch Führerinnen der Herde. Und da wird die Weisheit und die Lebenserfahrung total gewertschätzt. Also da werden sie Führerinnen so. Und in dem Interview damals, da ging es halt darum, eben, dass hier in der männerdominierten Welt man sexuell nicht mehr so attraktiv ist, in der Mutterrolle, wenn wir ganz konservativ gehen, dann haben wir auch alles erledigt, das war es dann quasi sowieso. Und auch, dass Frauen dann oft auch beruflich nichts zugetraut wird, ne, wo sie da durch die ganze Care-Arbeit jetzt Kinderbetreuung auf Kinder bezogen durch sind. Und sie werden abgewertet, das wird alles so irgendwie negativ bewertet und gesehen. Und es gibt auch gesellschaftlich, aber mir fällt jetzt im Moment gerade nur das Tierthema ein, wo es ganz anders ist. Also man kann das anders sehen.
Ja, wir sind ja gerade im Patriarchat. Das Wort durfte ich ja auch in den letzten Jahren lernen, was ja jetzt inflationär benutzt wird. Davor gab es wahrscheinlich irgendwann mal ein Matriarchat. Man sieht das noch an einigen Naturvölkern, die sozusagen vom Zulauf oder von der Völkerwanderung ausgeschlossen waren. Und da kann man das noch sehr gut studieren, das Matriarchat. Und da ist es eben so, dass während wir im Märchen sehen, dass alles in der männlichen Linie bleibt, ne, die Frauen werden verschachert, sie gehen weg aus der Ursprungsfamilie, irgendein Schloss zu irgendeinem Prinz und hoffen, dass die Liebe für ewig hält, ja, bis sie dann wahrscheinlich in der roten oder der schwarzen Phase sind und dann will sie keiner mehr. Und im Matriarchat war es so, dass genau das Thema, so die Frau um die 60 herum, das ist auch in der Astrologie verankert, von 60 bis 66 haben Frauen eigentlich die Aufgabe, die Räte zu bestücken. Also also im Matriarchat war das die Phase, wo du dann in den Dorfrat oder den Gemeinderat einberufen wurdest und eben diese intuitive Weisheit der Frau sehr gewertschätzt wurde und Besitz wurde von der Ältesten an die jüngste Tochter vermacht. Die Männer hatten keinen Besitz.
Total interessant. Müssen wir nochmal einen neuen Podcast zu diesem Thema machen.
Sehr gerne.
Jetzt kommen wir aber erstmal nochmal zurück auf dein Buch. Also du hast den Froschkönig, habt ihr euch neu umgedacht, also Co-Autorenschaft mit deiner Tochter. Und wir sehen ja auch hier im Hintergrundbild Rotkäppchen.
Ja.
Was hat dich daran gestört?
Das Rotkäppchen, vieles. Und auch da gibt es verschiedene Versionen vom Rotkäppchen. Ich finde es, wenn man es in der Version, die ich jetzt hatte, liest, diesem Kind wird ja wirklich nur das Schlechteste zugeschrieben. Also die Mutter allein, wenn sie das Kind brieft, wie sie denn bitteschön den Kuchen und den Rotwein, wo ich denke, wieso kriegt eine kranke Frau Zucker und Alkohol, ja, zu bringen hat. Ja, und du bist dann auch schön höflich und du guckst auch nicht in die Ecken und immer piepapopp und nicht rechts und links gucken. Und also ihr wird ja komplett die Kindheit genommen. Ja, und dann muss so ein Wolf daherkommen und sie darauf aufmerksam machen, wie schön es doch eigentlich ist. Wo ich denke, jedes Kind, das vor der Haustür steht, hat sofort die Mutter vergessen und fängt an, was auch richtig und wichtig ist, eben in dieser Natur, ja, sich zurechtzufinden, auszuprobieren, sich naturverbunden zu zeigen. Und was ich auch natürlich gar nicht leiden kann, ist, dass die Oma und das Rotkäppchen ja dann auch vom Wolf gefressen werden. Und das ist, was mich ganz besonders gestört hat, jetzt gehen wir mal in die tiefere Ebene rein, ist, Rotkäppchen ist eigentlich ein Märchen, wo wir eben nicht von der Menstruation sprechen. Gut, sie hat das rote Mäntelchen an, das ist eben die Vorstufe dazu. Die Oma war ein bisschen voreilig und wollte sie in ihrer Schönheit pampern und sie gleich zu einer jungen Frau machen. Deswegen hat sie dieses rote Mäntelchen an, so ein bisschen auch als Anlockmittel. Und da denke ich mir, was für ein Männerbild haben wir, wenn der Wolf wird ja auch als alter Lüstling bezeichnet. Also wir haben hier mit einem Erwachsenen zu tun. Ein Erwachsener, der nur, weil ein Mädchen, das noch viel zu jung ist, die rote Farbe trägt, heißt es nicht, dass er sich an ihr vergreifen darf. Und eigentlich ist es so, dass Rotkäppchen eins der wenigen Märchen ist, wo Rotkäppchen am Ende immer noch Rotkäppchen ist, also ein Mädchen noch nicht in der roten Phase ist. Und dadurch, dass sie in seinem Bauch verschwunden ist, kann man davon ausgehen, dass wir es hier mit einem Gewaltverbrechen zu tun haben, vielleicht sogar einem sexuellen. Und da sage ich, das darf nicht sein. Und das ist etwas, was ich auch stark bemängel an den Märchen, dass die Männer nicht mehr vorkommen. Nur noch in Randfiguren. Ja, auch beim Schneewittchen frage ich mich, das ist ja seine leibliche Tochter. Die Mutter ist gestorben, im Märchen zumindest. Und dann hat er die Stiefmutter. Und dann bringt ja die Stiefmutter sozusagen, Schneewittchen sozusagen weg. Und dann war sie nicht mehr gesehen. Und da denke ich mir, welcher Vater kriegt nicht mit, dass sein eigenes Kind und das auch noch sein Wunschkind wahrscheinlich war, zumindest ihn an seine alte Familie erinnert, welcher Vater kriegt das nicht mit, dass seine Tochter weg ist? Wieso fragt denn nicht mal der König nach, wo denn das Kind sei? Und das ist eben auch eine Wendung, die wir im Schneewittchen eingebaut haben.
Total spannend. Ich habe dein Buch mit meiner Tochter gelesen, meiner jungen Tochter, die jetzt bald 8 wird. Und wir haben, das kann ich aus Erfahrung jetzt schon mal sagen, sehr interessante Gespräche gehabt nach den Märchen.
Oh,
ne?
Sehr gut.
Weil natürlich kennt sie die Versionen, die man halt so kennt, die Klassiker. Und jetzt deine Versionen und deine neuen Ideen da drin. Und wir hatten sehr interessante Gespräche. Also wenn man das abends vorliest, muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil da gibt es interessante philosophische Gespräche, zu denen deine Märchen anregen. Und das kann ich jetzt schon mal sagen, ein großes Kompliment. Das ist definitiv Lese- und Gesprächsstoff danach.
Ja, vielen Dank. Und ich krieg das sogar mit, dass es auch ich habe mitbekommen, eine ältere Dame hat dieses Buch geschenkt bekommen und sie mag Märchen, deswegen hat sie es geschenkt bekommen und dann hat sie angefangen darin zu lesen und dann war es ihr ein Anliegen beim Sonntagsessen, dass sie dann sagte, ich lese euch daraus vor. Und dann ist es zu einer sehr besinnlichen, aber auch sehr philosophisch nachdenklichen Stimmung geworden, als sie alle drei Märchen las und sie weinte. Das ist nämlich genau die Phase der schwarzen Frau, die jetzt durch diese Märchen auch ein Stück Heilung erfahren kann, dass sie eben einen Wert hat. Und das fand ich so schön. Also es berührt vor allem Frauen, es heilt Frauen. Also man muss keine eigenen Kinder haben. Auch Frauen in unserem Alter oder noch älter haben da ihre Freude dran. Und damit man nicht, so sage ich mal, dann da sitzt und sagt, ja, warum hat sie das jetzt getan, habe ich ja hinten noch den Elternguide reingeschrieben in etwas kleinerer Schrift, dass wirklich Kinder, die erst im lesetauglichen Alter sind, darüber stolpern, wo nochmal sehr viele Anregungen auch sind oder sehr viel von der Symbolik erklärt wird oder wieso, warum, wieso, weshalb das oder jenes so drin steht und warum wir es verändert haben. Aber auch immer mit, also wir haben wirklich versucht, da auch uns an anderen Symbolen oder an anderen Weisheiten zu bedienen, um da eine runde Sache draus zu kriegen.
Das habt ihr auf jeden Fall geschafft und ich finde allein schon dieses schöne Buch als Anstoß zu nehmen und danach natürlich auch noch mehr darüber nachzudenken, weil es ist ja wirklich so wie mit vielem, man nimmt das einfach so mit, man hat das gelesen, man nimmt diese Märchen wahr und irgendwann im besten Fall macht man sich von selber Gedanken oder auch nicht, aber man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, weil sich einfach viel verändert hat und das einfach so alte Narrative sind, auch die aufgebrochen werden müssen. Glaubst du denn, jetzt habt ihr 3 Märchen veröffentlicht und noch sehr viel Zusatzinformationen da reingepackt, die so grundsätzlich gut ist, da kann man ja auch nochmal an andere Märchen damit gehen, aber könntest du dir vorstellen, noch weitere Märchen zu verändern?
Es ist natürlich immer eine Zeitfrage. Ja, also ich bin zum Glück selbstständig, deswegen kann ich mir meine Zeit nehmen. Erstmal geht es mir darum, grundsätzlich diesen Gedanken der Veränderung in die Welt zu tragen und Lust auf dieses Märchenbuch zu machen, weil wie gesagt, wenn ich so schreibe für niemanden, dann ist es so ein bisschen verpufft. Wenn das gut ankommt, und das merke ich auch an den Reaktionen oder auch an den Bewertungen, die geschrieben wurden, dass das wirklich nochmal eine ganz andere Welt aufmacht und ich scheinbar da auch ein Händchen für habe. Wie gesagt, ich habe es mir erst nicht zugetraut, ich wollte das mit einer Kinderbuchautorin machen. Kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich habe auch schon ein paar Kandidaten auf der nächsten Abschlussliste.
Oh, bitte, Cliffhanger, wer?
Also definitiv werden Hänsel und Gretel ans Schlawittchen genommen. Und ich bin auch, also auch Dornröschen ruft mich sehr, muss ich sagen.
Sehr cool, mega gut. Vielen lieben Dank, Silke, für das schöne Gespräch, für die schönen, guten Inputs hier zu diesem Thema. Also kann man sich wirklich noch lange, lange Gedanken drüber machen und auch mit anderen Leuten austauschen. Und ich finde auch, wäre eine tolle Idee eigentlich jetzt für den Nikolausstiefel oder auch für unter den Tannenbaum, wenn man auch mal was pädagogisches, aber Schönes, also unter den Tannenbaum legen könnte. Ich denke, das wäre eine gute Gelegenheit. Was meinst du?
Ja, ich finde auch, weil was das Problem ist, was ich sehe, dadurch, dass die Märchen so schmerzhaft teilweise sind oder so komisch oder alte Rollenbilder haben, die wir ja auch nicht mehr weitergeben wollen, stirbt's aus. Also ich wurde auch angegangen, so von wegen, wie kann man denn sowas, ne, so ein Kulturgut umschreiben? Und ich muss sagen, ja, aber wenn ich es nicht tue und es nicht in die moderne Welt hole und neue Rollenbilder den Kindern zur Verfügung stelle, weil in Familie lerne ich Beziehung. Und was lerne ich aus einem alten Märchenbuch? Beziehungen, die wir unseren Kindern nicht mehr mitgeben wollen, sondern hier haben wir die Möglichkeit, den neuen Kindern neue Geschichten zu geben, dass sie eigenständige Rollenbilder daraus entwickeln. Natürlich immer mit dem Input, den wir hatten. Also wir sind nicht so ganz frei. Aber wenn wir es nicht tun würden, würden wahrscheinlich Märchen in der zukünftigen Generation gar keine Rolle mehr spielen und dann wäre das Kulturgut auch weg. Deswegen finde ich, es ist ein schöner Cliffhanger für das Kulturgut und wenn man weiß, dass die Gebrüder Grimm auch umgeschrieben haben, denke ich, darf auch ich mich umschreiben und jeder, der Lust hat, darf es auch tun.
Definitiv, das sehe ich auch so und jetzt ist ja auch noch, wenn ihr es jetzt hört, wo die Podcast-Folge erscheint, habt ihr noch genügend Zeit, eine Schnellbestellung zu machen, dann ist das morgen da. Dann kann der Nikolaus das morgen bringen.
Also ja, ganz so schnell geht's nicht, weil es wird bei Amazon erst noch produziert und dann geliefert. Aber Amazon bemüht sich ja in der Weihnachtszeit sehr, sehr schnell zu sein.
So, dann Weihnachten, ne? Dann das Christkind, wenn nicht der Nikolaus, dann das Christkind. Ja, aber vielen lieben Dank, Silke, für die Arbeit, für die Mühe und für die für das Hineintauchen und neu interpretieren und neu in die Gesellschaft bringen. Ich finde das mutig und ich finde das toll. Vielen Dank, dass du mit mir hier darüber gesprochen hast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns selbstverständlich über Weiterempfehlungen, über Sternchen oder nette Kommentare, wenn ihr Themenvorschläge freuen wir uns auch, am besten über Insta. Und alle Infos zu Silke, ihrem Buch, findet ihr hier in den Shownotes. Da könnt ihr alles lesen und auch Kontakt aufnehmen, wenn ihr möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bringen jetzt schon mal oder senden jetzt schon mal einen kleinen Nikolaus-Weihnachtsgruß in die kommenden Wochen. Danke fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas. Ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Absolut. Macht's gut. Ciao. Thank you.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.